Sache mit diesem Montag als neuer Podcast-Tag ist auch nicht ganz so einfach, Basti, oder? Man startet in die Woche und es ist kaum 60 Minuten neu diese Woche und schwupp, muss man schon irgendwas sagen.
Kaum 60 Minuten neu klingt, als würden wir um 1 Uhr nachts aufnehmen. Also ja. Ganz so ist es nicht. Ich mag den Montag mehr, um ehrlich zu sein. Okay. Ich bin Montag-Guy. Ich mag Montage für Podcasts, weil für was anderes sind sie nicht zu gebrauchen.
Ja, da ist auch irgendwie wieder recht. Also, ja, vor allen Dingen, dann hat man es hinter sich, ne?
Ja, und das ist eigentlich mein Nummer 1 Anspruch an diesem Podcast mit dir, Michael Körner, es hinter mich zu bringen.
Ja, lieben Dank, Basti, für diese warmen Worte zum Einstieg. Guten Tag in die Runde und ich beginne mit einer E-Mail, die ich keinem vorenthalten möchte. Wir machen es diesmal kurz und schmerzlos am Anfang bezüglich des Fensterputzgeräts, das ich vorgeschlagen habe. Dann habe ich es nämlich auch hinter mir, weißt du?
Mhm. Verstehe.
Und zwar hat eine Abtinesse geschrieben, Ilona, liebe Grüße. Und sie hat 44 Fenster zu Hause. Ja, also
what?
44
lebt
Fenster.
Lebt die im Schloss Versailles?
Wahnsinn,
ist das,
oder?
Hast du mit Marie Antoinette geschrieben? Hat sie ihre E-Mail beendet mit Ess Kuchen statt Brot?
Ja, sowas in der Art. Also jedenfalls, sie wohnt in einem großen Haus, hat 44 Fenster und Ilona ist sowas wie LeBron James im Fensterputzen, habe ich das Gefühl. Also von der Art, sie weiß, wovon sie spricht. Und ich würde gerne diese Info weitergeben, weil bevor wieder so wie beim Airfryer oder bei anderen Geräten sich Hunderttausende dieses Gerät kaufen, darauf hinweisen, dass aus ihrer Sicht es reicht, ein gutes Mikrofasertuch und nur Wasser zu nehmen, ohne irgendwelche Reiniger, ohne irgendwelche Zusätze. Sie hat mir auch dazu geschrieben, wie sie das darstellt mit den Silikonen da drin und Sonne und hast du nicht gesehen. Also den Tipp gebe ich direkt zu Beginn hier weiter, weil ich habe Angst, ich könnte ihn hinten raus verpassen und dann würde ich viele Hass Nachrichten bekommen, von wegen, ich habe jetzt diesen Fenstersauger gekauft und ich habe Striemen. Also nehmt einfach Mikrofaser und nur Wasser. Ilona weiß, wovon sie spricht. Sie hat 44 Fenster zu putzen.
Ist die auch wie der LeBron James, der Fensterputzer, weil sie alle paar Jahre in ein neues, besseres Haus zieht und sich dann ganz viele genauso gute Fensterputzer mitnimmt?
Ist schon so, ne? Also ich fand ja den LeBron James Move damals ganz cool, nach Cleveland wieder zurückzugehen und so nach dem Motto, ich habe hier noch was zu erledigen. Ja? Mhm. Und diese Super-Team-Geschichte, die mag ich eigentlich tatsächlich nicht so. Also sie ist natürlich irgendwo geil, weil du siehst viele gute Spieler auf einem Haufen, aber andererseits mag ich auch dieses Legacy-Denken, so Nowitzki nur bei einem Team oder Kobe oder
Steph
irgendwie
sowas. Curry.
Das ist einfach geiler natürlich.
Wer ist der Spieler mit dem zweitlängsten Tenure aktuell in der NBA? Also wer ist am zweitlängsten bei seinem Team?
Am zweitlängsten?
Ja. Also der längste, den kann ich dir verraten, das ist Udonis Haslem, ja, genau, von den Miami Haslem Heat, der nicht mehr gespielt hat seit 1994, aber halt immer noch im Kader ist, aus irgendwelchen Gründen. Aber wer ist der zweitlängste?
Wow. Mal die alten Säcke alle durchgehen. Ich habe dafür natürlich auch extra auch gleich für unseren ersten Gast im Übrigen einen neuen Sound mitgebracht.
Okay.
Ja, unser neuer Quiz-Sound. Den alten dürfen wir ja nicht nehmen. Ich weiß es nicht.
Es ist tatsächlich Stephen Curry.
Ach komm.
Steph Curry ist mit Abstand mittlerweile am längsten, also es ist wirklich großer Abstand, denn ich glaube tatsächlich auf Platz 3 kommt schon Draymond Green und der ist 8 Jahre bei den Golden State Warriors oder 9 Jahre und Steph Curry ist es jetzt in seiner 12. Saison, 2009er Draft.
2009, ne? Gib dir das mal, wie viel Anlaufzeit er auch gebraucht hat, das vergisst man immer, auch bei Jordan hat man es auch mittlerweile vergessen, dass der erstmal 10 Jahre fast gespielt hat, bis der da was gewonnen hat. So lang war es nicht, aber war schon lange.
Nee.
Ja. Ja gut, wir haben heute eine sogenannte sportliche Ausgabe, Basti. Das heißt, wir wollen eigentlich gar nicht über Fensterputzgeräte sprechen und über Comedy-Auftritte, obwohl ich da am liebsten drüber sprechen würde, weil da war bestimmt wieder was am Wochenende, oder?
Ja, da war was, aber wollen wir nicht drüber reden.
Und du bist im Gartenhäuschen, das ist das Entscheidende auch für das die Ausgabe
ist,
das
heute.
Das
ist korrekt, heute bin ich im Gartenhäuschen, weil ich rauchen wollte bei der Aufzeichnung heute. Es war mir sehr wichtig, dass die Ausgabe nicht zu sportlich wird.
Ist das wirklich der Hauptgrund?
Nee, ich pass auf die Haustiere meiner Eltern auf.
Oh, während die, da musst du erzählen, was das für Haustiere sind.
Wenn die unterwegs sind. Es ist ein Wellensittich, der ist sehr süß. Und es sind Fische.
Ich mag unheimlich gerne so Namenraten von Tieren.
Oh, der ist nicht kreativ.
Aber gut, weil er einfach sehr nah an einem, also ein typischer Vogelname ist, sowas in der Art.
Ja, ich weiß nicht mal, ob ein typischer Vogelname mehr ein typischer Vogellaut, um ehrlich zu sein.
Fipsi.
Ja, Fipsi.
Fipsi. Okay, ja gut. Und was ist noch für ein Haustier da?
Fische. Fische gibt's noch.
Okay, sehr schön. Salz oder Süßwasser?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich weiß nur, was man denen füttern muss.
Naja, du weißt doch, was ein Salzwasser-Aquarium ist mit diesen Korallen und diesen bunten Fischen, den ganz bunten. Und Süßwasser
ja, ist
mit
es grünen nicht.
Pflanzen drin.
Es sind Goldfische. Ich weiß nicht, als was das qualifiziert.
Ach, Goldfische? Das heißt, sie sind im Garten?
Ja, genau.
Kaltwasserfische. Okay, gut. Also wir wollten über Sport reden, wir werden es auch tun. Easy Credit BBL am Wochenende. Ich habe das allererste Spiel des Spieltags gemacht. Ich war in Ludwigsburg und wir können es ja fast so ein bisschen vermengen, denn du hast parallel zu meinem Spiel eigentlich mit das geilste Spiel der Woche gehabt, nämlich Bayern gegen Real in der Euroleague. Wie war das denn?
Boah, hartes Spiel. Also Bayern muss eigentlich gewinnen, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, Birdie, der mit mir kommentiert hat, ging es auch so, dass das Spiel für die Bayern gewonnen ist, nachdem die beiden Big Men ausgefault sind, Eddie Tavares und Vincent Poirier, waren beide kurz vor Schluss raus, die Bayern mit 4 Punkten vorne und haben es dann tatsächlich buchstäblich weggeworfen. Mr. Clutch himself, Vladimir Lucic, mit 2 schlimmen Turnovern am Schluss.
Wir kriegen es dann also doch nicht nach Hause, ne? Also ich habe es tatsächlich nicht eine Sekunde gesehen, weil, wie gesagt, ich ja parallel Ludwigsburg gemacht habe.
Übrigens an der Stelle wegen dem Ludwigsburg-Spiel gute Besserungswünsche an Nelson Weidemann. Durchaus auch kontrovers diskutiert, dieser Chase-Down-Block, du hast ihn ja direkt gesehen, vor deinen eigenen Augen, als er sich dann schwer verletzt hat. Die Hand gebrochen. Er hat auch selber auf Twitter nochmal ein Statement veröffentlicht, dass man solche Plays nicht mehr so loben soll. Wie hat's denn aus deiner Sicht ausgesehen?
Naja, also ich habe erstmal den Block für ungefähr 10 Sekunden gefeiert, weil er gut aussah und ja auch kein Foulpfiff war. Und als Weidemann aufgestanden ist und dem Schiedsrichter gezeigt hat, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen, da habe ich es natürlich dann entsprechend eingeordnet und habe gesagt, naja, es ist scheinbar doch sehr viel Kontakt gewesen. Also loben, ja, also
gut, es ist geil ein bisschen schwierig.
Finden, Block geil finden ist ja jetzt was völlig Normales, dass das dann ein Foul war. Wir haben es dann ja auch in der Wiederholung aufgeklärt. Also es war dann deutlich zu sehen, dass starker Kontakt da war und dann war es mit dem Lob auch nicht mehr so weit hin. Wir haben uns dann ja auch noch in der Halbzeitpause erkundigt, dass er schon auf dem Weg oder dass er schon im Krankenhaus war und das sah schon da nicht gut aus. Ne? Also es tut mir total leid, also es sollte nicht so rüberkommen, als hätte ich diese Aktion geil gefunden, dass sich jemand
die Hand bricht. Das meinte ich damit auch nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriges Thema für mich, weil zum Beispiel guter Freund der Show, Basti Dodet, hat da auch zugestimmt. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich zustimmen würde, um ehrlich zu sein. Ich meine, dass diese Verletzung passiert, schlimm, ist sehr, sehr schlecht für Nelson Weidemann, der wirklich bis hierhin eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt lange, lange fehlen wird. Aber das Play an sich ist aus meiner Sicht das Richtige. Also es ist für mich nicht das richtige Play, bei einem gegnerischen Fastbreak stehen zu bleiben und den Dunk zuzulassen, sondern nach oben zu gehen und zu challengen. Ich meine, dass da die Pfeife ausbleibt, ist natürlich der Fehler in dem Ganzen. Aber ich finde nicht, dass man jetzt deswegen Spielern quasi nicht mehr dass ihnen meines Erachtens nach gebührende Abfeiern eines Chase-Down-Blocks geben sollte, weil es bei diesen Aktionen nun mal auch zu Verletzungen kommen kann. Es ist aber tatsächlich ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht genau weiß, wie das aus Sicht der Spieler aussieht. Wenn sich Basti Dodet für sowas ausspricht, dann bin ich normalerweise immer gleich so, okay, also der weiß, wovon er redet.
Also den vielleicht Versuch, den Ball wegzublocken, überdenken. Halte ich für absolut legitim, dass man sich dabei verletzen. Man kann sich bei jeder Aktion im Basketball übrigens verletzen. Also dann, also weiß ich nicht, da muss man ja irgendwo auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das war extrem unglücklich auch. Also klar, das ist ein Foul, mit wo jemand sich die Hand bricht. Das ist scheiße. Aber ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht genau, wie man da, was man dagegen machen soll. Es ist total blöd gelaufen. Andererseits, kurz danach oder davor gab es einen Block von Hawkins, der war extrem sauber und wurde als Foul gepfiffen. Also das war nochmal zu dem Thema auch Blocks und Fouls und wie auch immer. Wahnsinnig schwer, aber ich werde mir das nochmal reinziehen, diese Twitter-Diskussion, und bin da aber eher bei dir. Ich weiß auch nicht genau, ob man da ja das Play irgendwie tatsächlich ins Achtung stellen sollte und sagen, der geht halt einfach zum Fastbreak und macht halt die Körbe und den Punkt und alles andere ist unsportlich oder wie auch immer, keine Ahnung. Also so total bescheuert. 2 bis 3 Monate Pause für Nelson Weidemann bei einer solchen Aktion.
Ja.
Scheiße.
Ja, ist super schade. Und ich habe mich halt in die Situation des Kommentators versetzt, natürlich, weil ich aus meiner Box auch nicht rauskomme, und mir überlegt, wie hätte ich bei dem Play reagiert, und ich hätte genauso reagiert wie du. Ich hätte auch geschrien und mega Block, und man denkt in der Situation nicht an die Gesundheit des Spielers, bis tatsächlich was passiert. Und vielleicht ist das ein Problem. Ich weiß es nicht genau.
Ja, man sieht es ja auch tatsächlich nicht, ob ein Kontakt da ist. Im Übrigen mal ganz kurz, Schiedsrichter sehen auch oft nicht, ob ein Kontakt da ist oder nicht, sondern sie glauben, dass da ein Kontakt gewesen sein muss. Das ist einfach so wahnsinnig schnell. Aber klar, es ist extrem unglücklich.
Ja.
Ja, haben wir schon die erste.
Wenn wir noch auf den. Ja, die erste Sache abgehakt.
Die erste negative Sache vom Tisch.
Ja. Rest des Spieltags auch sehr interessant, wie ich fand. Die BG Göttingen, die bisher eigentlich on fire war in dieser Saison, mit sage und schreibe 46 Punkten gegen die Hamburg Towers.
Habe ich überhaupt nicht verstanden gestern. Ja.
Ja, Towers haben früh in der Saison große Probleme gehabt mit dieser Defense, aber das war mal wieder eine Pedro Calles-Demonstration. Also so, wie man das eigentlich von Pedro Calles-Teams kennt und erwartet fast.
Ja, ich habe mich entschieden für, ich liefen ja 3 Spiele um 15 Uhr, und ich mag dieses Hin- und Her-Seppen eigentlich nicht. Ne? Also, dann gehe ich mal zu Frankfurt, dann gehe ich mal zu Berlin, dann gehe ich mal zu Hamburg, und ich musste mich um 14.58 Uhr entscheiden, was mache ich denn jetzt? Und ich bin bei Alba gegen MBC hängen geblieben, weil ich dachte, da geht vielleicht für ein MBC ein bisschen mehr, Alba, Euroleague, blablabla. Aber nee, da ging auch gar nichts. Also das.
Ja, Alba hat das sehr souverän erledigt nach dem Sieg unter der Woche gegen Žalgiris Kaunas, das Oldenburg der Euroleague, wie sie schon genannt werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Rauswurf von Martin Schiller das erreicht hat, was sie sich erhofft haben. Ja. Also irgendwie geht da so gar nichts.
Ja, in Oldenburg geht auch nach wie vor nichts. Es mehren sich Stimmen, die sagen, dass es vielleicht doch dort zu einer Veränderung kommen könnte. Also mit Spekulationen soll man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass wenn die nächsten 2 Spiele aus Oldenburger Sicht, vielleicht sogar schon das nächste, nicht gewonnen wird, ich glaube, sie haben jetzt Bamberg und Gießen, dann glaube ich, wird die Aussage von Hermann Schiller, die er letzte Woche noch getätigt hat, sozusagen Trenčić ist, wir stehen hinter ihm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich da doch was tut. Also ich glaube, dann kann man gar nicht anders. Das ist einfach der blödeste und älteste und dümmste Spruch auch in manchen Fällen, dass der Trainer das schwächste Glied in der Kette ist, aber er ist nun mal tatsächlich. Von der Hebelwirkung her, glaube ich, ist es das, was man am ehesten machen kann.
Ja, haben derzeit die zweitschlechteste Defense in der BBL, und da ist ein weiter Abstand zum Platz vor ihnen, zu Würzburg, die 16. sind. Boah, also das ist nicht nur, wie wir in den letzten Wochen ja schon skizziert haben, das Problem am offensiven Ende, sondern auch am anderen Ende des Feldes. Also man hat irgendwie das Gefühl. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei Oldenburg so 1-2 Lücken gestopft worden sind. Offensiv hatte ich gegen Bayern schon den Eindruck, dass es ein bisschen besser ging, was die Ballbewegung anging und so weiter. Aber dann brennt es halt an der anderen Seite. Es ist natürlich Niederlage gegen den FC Bayern Basketball. Ich muss ehrlich sagen, Ich habe bis letzte Woche mich geweigert, die Realität der Situation anzuerkennen und Panik zu bekommen wegen Oldenburg. Ich dachte, das wird sich fangen. Diesen Standpunkt kann man eigentlich auch logischerweise nicht verändern, wenn man gegen den, wenn man beim FC Bayern verliert.
Absolut,
weil das, also das ändert ja eigentlich nichts an der Situation.
Also eine interessante Entwicklung. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn ein Trainer entlassen wird. Ich habe da mal mit einem Sportdirektor aus der BBL, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast. Ich habe irgendwann mal einen Tweet losgelassen vor 2 Jahren oder so, in dem ich gesagt habe, Lucien Favre bei BVB damals muss gehen, so ungefähr, also ganz salopp, ich habe es nicht so plump gemacht, aber so von wegen, ja, wär glaube ich besser, wenn Favre jetzt ginge. Und daraufhin hat mir der, ich sag's ruhig, kann es ja ruhig sagen, ne? Leibenhardt war es, weil das ist ja eigentlich eine sehr interessante Aussage von ihm, hat gesagt, er findet sowas immer schwierig, wenn man mit den Arbeitsplätzen anderer Menschen so umgeht. Und das ist was Wahres dran. Also einfach so den Kopf des Trainers zu fordern, heißt ja auch nichts anderes, als es zu unterstützen, dass jemand arbeitslos wird. Also so habe ich das nie gesehen, weil man immer denkt, ja, auf den Trainer kann man ja dann doch mal einprügeln. Und ich muss ganz oft daran denken, Thorsten, für den Fall, dass du zuhörst, schau mal, ich nehme mir sogar Dinge an, dass man das vielleicht doch nicht immer so fordern soll. Also man kann das vielleicht denken und glauben, aber so in die Öffentlichkeit hinaus posaunen, XY muss weg. Sollte man sich gut überlegen, weil ich meine, ich habe auch schon oft Nachrichten bekommen, bitte hör auf zu kommentieren.
Ja, yeah, genau.
Das hat mir diejenige Person dann selber mitgeteilt oder beziehungsweise in irgendwelchen Foren, die keiner liest. Aber das ist schon hart, ne? Also wenn man so hört, ja, ein Trainer muss weg und ist doch egal, der mit seinen 4 Kindern, was der davor hat oder sowas. Hm. Ja. So, wir holen mal einen Experten rein, oder Basti? Wir haben ja heute Verstärkung in unserer super, super sportlichen Ausgabe.
Yes.
Und wir haben jemanden, der für uns arbeitet und der ein extremer Basketball-Experte ist. Also der ist so expertig unterwegs, der weiß alles.
Mhm. Deswegen hast du auch den neuen Trivia-Sound vorbereitet.
So ist es. Lukas Feldhaus ist sein Name und wie gesagt, er ist aus unserem Redaktionsstamm, kennt alles, weiß alles. Und den haben wir uns einfach jetzt mal heute hier reingeholt.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Lukas, Michael hier
moin, moin.
Und Basti. Grüß dich, servus. Du bist da?
Ja, ich bin da.
Ah, wunderbar.
Ich habe gerade ein bisschen Abgehacktes gehört.
Okay, das wird sich hoffentlich ändern mit dem Abgehackt. Ja, ja, erste Mal bei Abteilung Basketball. Wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, du gehörst ja zu unserem Redaktionsteam. Du bearbeitest alle möglichen Daten und fütterst Kommentatoren, Moderatoren und weißt über Basketball noch mehr als Birdie. Kann man das so sagen?
Also das ist jetzt eine Einleitung hier. Das will ich auf keinen Fall so einfach bejahen.
Damit wir dich ein bisschen besser noch einschätzen können und die Hörerinnen und Hörer wissen, worum es sich um, wer du eigentlich bist, was machst du sonst noch so? Wo ist dein Background?
Also ich mache erstmal genau die Tätigkeit, die du angesprochen hast, aber sonst bin ich auch noch Lehrbeauftragter an der Universität Vechta in der Anglistik.
Oha.
Und habe auch mit Sprache zu tun. Und bin auch noch parallel im Lehramtsmasterstudium, also verschiedene Standbeine. Und ich war selbst ein paar Jahre bei Atlanta Dragons aktiv beim Scouting, nicht auf dem Feld, dafür hat es leider nicht gereicht, und für A oder Pro B, aber genau, ja.
Ja, also wir
haben Lukas ist vor allen Dingen der Meister der Boxscores, also auch Boxscores aus Jahren, wo die schon so lange zurückliegen. Ich habe gehört, es gab schon das ein oder andere Mal, dass Alex Vogel einen alten Boxscore von sich wiedergefunden hat in seinen DMs, wenn er den ein oder anderen Spieler kritisiert hat. Kannst du das so bestätigen, Lukas?
Das weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich auch mal Statistiken von Birdie gefunden. Auf die habe ich ihn auch aber bisher noch nicht angesprochen aus Gründen. Man findet tatsächlich Statistiken von ihm auf Eurobasket noch aus der zweiten Mannschaft von Heidelberg. Aber ich wollte ihn jetzt nicht outen. Jetzt bekomme ich
was für eine Steilvorlage. Das geht doch schon mal sehr gut los. Da werde ich direkt gleich mal parallel bei Eurobasket recherchieren. Interessant. Aber natürlich müssen wir, Lukas, also wir haben jetzt dich so angeteasert hier, dass du der absolute Oberexperte bist. Ich nehme an, du weißt, was auf dich zukommt jetzt, oder?
Ja, also ich kann nur verlieren eigentlich, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also Ich habe hier so einen netten kleinen, immer hier, unser neuer Quiz-Sound. Also du hast natürlich zum Einstieg, musst du ein kleines Quiz über dich ergehen lassen, damit wir das wirklich mal feststellen können, wie gut du bist im Bereich Basketball. Wir fangen mal einfach an.
Es tut mir so leid, Lukas.
Jetzt steigt aber wirklich der Druck. Also, wenn
das war nicht mit mir abgesprochen.
Also eine ganz einfache Geschichte. Welcher Spieler hat in der Geschichte der BBL wohlgemerkt die meisten Punkte in einem Spiel erzielt? Das ist relativ einfach.
Die meisten Punkte in einem Spiel? Mhm. Mike Jacobs, das hat die Punkte insgesamt.
Ja, aber genau. Es geht um die Performance in einem Spiel. Also ich helfe dir so ein bisschen mit auf, also der Crew Chief, der Schiedsrichter, hieß Geiger. Das war die erste Hilfe. Mhm. Es waren 300 Zuschauer in der Halle.
Es war knapp vor Corona. 300 Zuschauer meine ich jetzt.
Nein. Nee, es war tatsächlich 1989. Es war 1989. Also sehr viel mehr Hilfen kann ich dir nicht geben. Okay,
ja, tatsächlich war das wirklich weit von meiner Zeit.
Muss ich ja gut, darum geht's. Also Lukas, du bist ein junger Mensch. Viele Dinge waren weit vor deiner Zeit. Es geht um die Basketball-Expertise. Ne? Also ich helfe dir gerne. Es war Keith Gray vom TSV 1860 Hagen. 65 Punkte. Damals für Hagen gegen Braunschweig beim 142-84 Erfolg. 65 Punkte von Keith Gray.
142-84.
Halbzeit stand 69-23.
Warst du auch vor Ort, König? Denn du bist ja Hagener Jungfrau.
Genau, ja. Ich war tatsächlich bei diesem Spiel nicht, muss ich zugeben. Aber es war damals natürlich ein großes Gesprächsthema. Anschlussfrage, wer feierte zwei Tage vor diesem Spiel Geburtstag?
Michael Körner.
Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Damit gilt die Frage für mich als beantwortet. Zweite Frage, Lukas. Wer wurde 1974 deutscher Basketballmeister? Das ist relativ einfach.
Heidelberg?
73, 77, Lukas. 74. Sie waren im Endspiel gegen.
Keine Ahnung, Osnabrück wurde auf jeden Fall auch irgendwann mal Meister, aber wahrscheinlich Göttingen?
Nee, Göttingen war 80er Jahre. Aber gut, es war der SSV Hagen. Und die Frage, die sich anschließt, die Hagener Mannschaft hat in Heidelberg das Rückspiel auch gewonnen, Hinspiel beide gewonnen, wurde dann mit einem Autokorso empfangen in Hagen. Der Autokorso wurde durch die Stadt geführt. Durch welche große Straße in Hagen ging der Autokorso mit dem Meisterteam?
Die Michael-Körner-Straße war auch nicht erfunden zu der Zeit. Nein, also da muss ich auch leider passen.
Ja,
jetzt auch okay. Ich mich hier so als richtiger Anti-Experte.
Also ich sag mal so, ich geb dir einen halben Punkt, weil es war die Körnerstraße, aber sie ist nicht nach mir benannt.
Wirklich?
Ja, das ist kein Witz. Okay, gut. Ich sag mal, hast dich tapfer geschlagen, Lukas. Wir kommen zur Aktualität. Wir haben gerade über die Easy Credit BBL gesprochen. Gib uns doch mal einen Abriss aus deiner Sicht. Hamburg auf Platz 1, dann kommen jetzt schon die Bayern, Bonn, Bamberg, Göttingen. Das sieht alles so ein bisschen wild noch aus. An was können wir uns denn orientieren in diesem Jahr? Was ist denn so Fakt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch noch ein wenig stelle. Also die Liga ist relativ ausgeglichen. Wir haben immer noch so einen Zeitpunkt irgendwie, wo jedes Team jeden schlagen kann. Bei Hamburg macht es jetzt wirklich den Eindruck, weil sie 5 Spiele in Serie gewonnen haben, dass sie gefestigter sind, haben aber auch einige dieser Spiele, also nicht das gestern, aber knapp verloren. Ich denke, dass Bayern und Alba Berlin auf einem recht guten Weg sind, gerade Alba Berlin in den letzten Wochen mit Oscar da Silva. Bei diesen Teams muss man aber auch immer sagen, man weiß nicht, wie viel die liegen lassen während einer Saison und wegen der Doppelbelastung. Und ja, ich denke, wir haben wirklich ein ganz klar, also mit Abstand das schwächste Team, leider muss ich sagen, also ist Frankfurt, die wirklich Probleme haben, konkurrenzfähig zu sein. Jetzt die letzten zwei Spiele stärker mit der Verpflichtung von Cherry, aber bisher würde ich wirklich noch so sagen, dass wir eine unglaublich ausgeglichene Liga haben, wo wir noch nicht wirklich sagen können, wer da jetzt top ist. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist jetzt Göttingen, die gestern, glaube ich, als Tabellenführer ins Spiel ging gegen Hamburg und verlieren einfach mal mit 36 Punkten oder so. Und das sagt, glaube ich, bisher viel über die Saison aus.
Auch ganz interessant, dass Göttingen als Tabellenführer bis zum gestrigen Tag nach diesem Spiel jetzt ein negatives Net-Rating hat, also weniger Punkte pro 100 Ballbesitzer erzielt als die gegnerischen Teams. Dabei sind sie aber immer noch auf Platz 5. Das zeigt, glaube ich, schon sehr gut, wie eng das alles beisammen ist. Ich war ja in den ersten paar Saisonwochen sehr interessiert an Ratiopharm Ulm und dem Teamkonstrukt. Wie siehst du die Mannschaft aktuell?
Also erstmal finde ich auch sehr interessant, übrigens, wenn du jetzt von den Advanced Stats ansprichst, dass das Offensivrating ist in der Liga deutlich gesunken zur Vorsaison. Also letztes Jahr war der Mittelwert so bei 114 und jetzt liegt er bei 109. Also man hat noch nicht wirklich das Team, was wirklich offensiv brilliert. Also Crailsheim ist schon ziemlich gut und MBC, die dafür definitiv absurd schlecht sind, wie gewohnt kann man sagen. Aber ja, sonst hat man da noch nicht wirklich die Teams, die sich da richtig gefunden haben. Und Ulm ist ein wenig auch so ein Team, wo man noch nicht richtig weiß, finde ich, woran man ist. Ich finde aber, sie haben in den letzten Wochen sich so ein wenig defensiv auch gefangen und eine gute und sind dabei, eine Identität aufzubauen. Ich denke, offensiv versuchen sie teilweise noch so ein bisschen das zu spielen, was sie auch in der Vorsaison gespielt haben. Mit den Handoffs. Sie haben wirklich nicht ganz das Personal, was ich auch schon gesagt habe, die letzte Saison, was die Dreierschützen betrifft. Und bisher werfen sie auch nicht das Volumen, sind trotzdem das drittbeste Offensivteam. Aber daran sieht man auch, wie ausgeglichen das ist. Sie haben ein Offensivrating von 114,2 und der Median bzw. Mittelwert liegt bei 109. Und ich finde, dass sie auch so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität sind und die haben wirklich eine sehr dünne Mannschaft, sage ich mal so. Also der Ausfall von Christian Phillips sorgt auch dafür, dass da Spieler jetzt wie Karim Jallo überproportional Minuten geben müssen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob da vielleicht nochmal eine Nachverpflichtung kommt. Also ich finde auch, dass sie immer noch ein bisschen nach ihrer Identität suchen.
Ja.
War das ein Fehler von Ullmann, dass sie Justin Simon weggegeben haben? Denn sie hätten ihn, glaube ich, sehr gerne behalten nach der Rückkehr von Karim Jallo. Ist aber auf der
Also,
Jallo-Phillips-Position, war jetzt so ihr Gedanke, okay, wir brauchen Justin Simon nicht mehr. Und haben natürlich auch ein bisschen sich committed, Jallo und Phillips entsprechende Spielanteile zu geben. Jetzt ist Simon bei den Ludwigsburgern und gilt allgemein als bester Verteidiger der Liga. Hat man sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten?
ich denke, es ist wirklich das, was du auch gesagt hast. Also gerade auch Fedor Djugic auf der 2 und Karim Jallo auf der 3 und Hacken auch auf 5, 4. Diese Spieler sollten wirklich, die wurden wahrscheinlich verpflichtet mit dem Versprechen, dass sie wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Und ich denke, da wollten sie nicht nochmal einen Spieler integrieren, der nochmal 30 Minuten oder so oder 25 Minuten fordert. Trotzdem muss man ja jetzt sagen, Chrissy Phillips hat sich verletzt, fällt länger aus und jetzt ist es natürlich sehr unglücklich. Ich habe es aber verstanden grundsätzlich, dass sie es so gemacht haben. Ich denke aber trotzdem, dass sie jetzt nachverpflichten müssen. Und wenn jetzt die Situation so gewesen wäre, also wenn damals schon Chrissy Phillips raus gewesen wäre, dann glaube ich, hätten sie Justin Simon verpflichtet. Und ich glaube, Thorsten Leimert hatte ja gesagt, dass sie ihn gerne für 2 weitere Monate oder so halten wollten, aber er wollte einen Vertrag für Saisonende, die er dann im Lieblingsspiel unterschrieben hat. Ja. Also ist
Ja,
unglücklich.
ist
Ja.
unglücklich. Ja, man weiß immer nie genau die genauen Vertragskonstrukte. Also es sollte nicht als Kritik an den Ullmann gelten, sondern nur eher an diesen Entscheidungen, die man manchmal eben treffen muss mit Kurzzeitverträgen und Commitments und Einsatzzeiten, dass man da mal in eine Bredouille kommt. Und ja, jedenfalls, man hat ja Justin Simon auch sehr stark gelobt und musste ihn, wenn man so will, quasi dann doch abgeben.
Aber ich fand
Ist schon
auch
sehr
vielleicht nochmal,
Achso.
Entschuldigung, vielleicht dazu,
Ist schon.
also er ist auch kein guter Werfer, muss man sagen. Also er kommt auch mal die Defense, bisschen Drive und so ein bisschen so ein Allround-Paket, was nicht konstant ist offensiv. Also was den Ullmann wirklich so ein bisschen fehlt, ist einer vielleicht, der sich noch mehr meinem Wurf definiert. Ich bin auch mal gespannt, ob das vielleicht auch jetzt kommt, denn ohne Chrissy Phillips sind sie bei 9 Rotationsspielern, wovon einer Nico Brezel ist, der jetzt auch noch nicht so erfahren ist.
Wurfprofil liest sich bei Ulm tatsächlich so ein bisschen wie aus Mitte der 90er Jahre, ne? Also extrem viele Abschlüsse in der Nähe des Korbs, werfen auch 61% oder fast 62% aus dem Zweierbereich. Aber von außen geht, wie wir schon öfter betont haben, wirklich nichts oder kaum was. Also 31% Dreierquote als Team, wirklich unterirdisch. Denen fehlt eigentlich so ein Andy Obst, ne? Den könnten die richtig gut gebrauchen.
Ja, den könnte man immer noch ganz gut gebrauchen, ja. Und nicht mit den Quoten, die er bisher bei Bayern wirft, muss man sagen, aber den der letzten Saison, ja, der wäre schon was.
Ja, ich glaube, Andi hat auch noch ein bisschen, ja, dem fehlt noch ein bisschen die Spielpraxis nach der langen Pause und dann direkt in das Bayern-Gefüge sich wieder einzuordnen und auf Euroleague-Niveau zu performen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Ich hatte neulich, einer von unseren Grafikern vor Ort, ich weiß es nicht mehr. Wer steigt eigentlich überhaupt ab? Also, das ist so natürlich nach 7 Spieltagen eine sehr, sehr frühe Frage, aber wenn man sich mal die Tabelle anschaut, Frankfurt, ja, die hängen da echt unten drin und die fallen, da hatten sie aber auch gerade ihr erstes Spiel gewonnen. Wo war das nochmal? Da hatten sie doch ein Auswärtsspiel gewonnen.
Ulm.
In Ulm.
Haben. Super Überleitung.
Ja, genau. Hatten in Ulm gewonnen und da dachte man, okay, vielleicht kommen sie doch da unten raus. Aber die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Irgendwie alle, die da unten drin stehen, vielleicht mit dem kleinen Asterix Richtung Frankfurt, denkt man ja, die eigentlich steigen die nicht ab. Oder Oldenburg, Gießen, Braunschweig, Bayreuth, Würzburg. Alle hatten schon ihre Highlights. Alle, denkt man, haben einen Kader, der nicht unbedingt so aussieht, als müsste man absteigen. Oder hast du noch irgendwo eine Tendenz, wo du sagst, ja, wenn es eng wird, vielleicht dann doch die eine oder andere Mannschaft, die mehr Probleme bekommen wird als die andere.
Ja, ich bin auch gespannt. Also vor der Saison hatte ich Frankfurt und Heidelberg auf den Abstiegsplätzen und Heidelberg ist jetzt Siebter, hat schon 4 Siege, natürlich aber auch nur 2 Siege vor Platz 16. Daher kann da immer auch was passieren, aber sie wirken deutlich gefestigter von ihrer Identität her als andere Teams. Frankfurt sehe ich wirklich erschreckend schwach, muss ich sagen. Durch Cherry sind sie immerhin im letzten 2 Spiele konkurrenzfähig jetzt gewesen. Ich finde aber da, dass da offensiv wirklich alles fehlt und sie haben ein Offensivrating von 93,5 und so normale Werte liegen so über 100 und sie sind wirklich weit davon weg und für Frankfurt wäre es ja auch wirklich, muss man sagen, ich kann das nicht einschätzen. In der FAZ meinte Gunnar Wöbke, dass ein Abstieg kein Beinbruch wäre, aber die haben ja auch das Heimprojekt und wenn man sich anschaut, wie wenig Zuschauer da derzeit überhaupt kommen nach Frankfurt, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das wirklich katastrophal wäre für den Club, wenn man da absteigt. Also kann auch sein, dass sie die letzten 2 Nachverpflichtungsspots, glaube ich, auch noch, die sie noch haben, auch noch gut nutzen könnten. Ich denke, dass man wirklich, ich denke, der MBC muss aufpassen. Die sind defensiv wirklich schwach. Sie haben eine ganz kleine Rotation. Sie können offensiv wirklich dominieren, sind das 2 beste Offensivteam nach den Advanced Stats. Aber defensiv muss da wirklich was passieren und es dürfen sich nicht viele verletzen. Und ich glaube, alle Teams, die da derzeit ab Platz 10 darf ich nicht sagen, das ist aber Berlin, ab Platz 12 sind, haben Möglichkeiten abzusteigen. Und ich glaube, auch Heidelberg sehe ich da noch nicht ganz raus. Sie könnten sich aber in den nächsten Wochen rausretten, weil sie noch 1-2 relativ machbare Spiele haben.
Das ist ja ganz interessant eigentlich, weil Heidelberg definiert sich ja voll über ihre Defensive und du hast gerade über den MBC gesprochen, die definieren sich mal überhaupt nicht über ihre Defensive, auch wenn es irgendwie jedes Jahr so das gleiche Lied ist, das da gesungen wird. Ne? Also dieses Jahr, wir versprechen es, wird unsere Defensive gut sein. Ich habe echt mal versucht, so eine rote Linie zu finden. Woran liegt das denn? Denn das Personal verändert sich schon immer wieder stark und das Commitment scheint da zu sein, die Defense besser zu machen von Jahr zu Jahr und es funktioniert nicht. Siehst du da irgendwas, was beim MBC kann man in der Halle einfach nicht verteidigen? Ist da rutschig? Ich weiß nicht, was los ist.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also letztes Jahr war tatsächlich so ein Jahr, da waren sie offensiv wie defensiv ungefähr gleich schwach, waren aber in beiden Enden schwach und davor das Jahr war das wirklich unglaublich. Also da waren sie über die ganze Saison mit das beste Offensivteam und das mit Abstand sogar, ich habe gesehen bei Real GM, historisch sogar das schlechteste Defensivrating der BBL-Geschichte. Und eigentlich ist es ja wirklich so, wenn du defensiv schlecht bist, dann bist du eigentlich auch nicht offensiv wirklich stark, weil du nicht wirklich viele Fast Breaks läufst. Und wenn du offensiv extrem stark bist, dann bist du eigentlich auch defensiv nicht wirklich so schwach, weil du ja nicht so viele Fehlwürfe hast und der Gegner eigentlich gar nicht mal so viele Chancen hat, dann Fast Break zu laufen aus Turnovern des Gegners oder aus Fehlwürfen. Und die sind einfach so ein krasses Beispiel dafür, dass sie offensiv brutal gut sind und defensiv brutal schwach. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, denn du sagst es ja auch, sie haben jedes Jahr anderes Personal, außer Martin Geisler halt eben dieses Jahr da als Geschäftsführer. Vielleicht sollte sie den da fragen. Ich weiß nicht, ob der auch noch in der sportlichen Abteilung da groß tätig ist im Scouting. Ich erinnere mich an ein Interview, was er mal vor Jahren gab, dass er schon auch schaut auf andere Ligen. Vielleicht sollte ihr die mal fragen, ob der vielleicht explizit nur nach Offensivkünstlern sucht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären.
Naja, Martin Geisler hat sich ja sehr früh zu Wort gemeldet in der Saison schon und ein, zwei, drei Spieler auch ja, angezählt und generell gesagt, ich glaube, frei zitiert jetzt, man darf da nicht nur auf Statistiken schauen und sowas. Also ein Goran Huskic zum Beispiel hat oder sieht das Ganze ja auch eher so als Aufbaustation, um dann doch wieder nach Spanien zurückzugehen. Der wurde ja ganz früh angezählt, was sein Defensivverhalten angeht. Ich denke auch, das ist so ein bisschen das Problem, dass du das Höchstmaß an Identifikation mit dem Verein bei den Spielern dann gerade zu Beginn nicht erreichst. Also die kommen da erstmal hin und schauen erstmal auf sich und schauen und Statistiken sammelst du erstmal in der Offensive. Dementsprechend hat sich da, denke ich mal, auch der Fokus drauf gerichtet. Es war ja zwischendurch ein bisschen besser. Aber es ist sehr stark von Rebic und Huskic abhängig. Dann hast du noch den Garbage, der halt alles draufballert, was in seinen Händen ist. Also der ist ja extrem auch korborientiert. Die vergessen so ein bisschen dabei die Defensive. Das macht es dann auf Dauer wahrscheinlich schwieriger. Also da muss man wirklich auch sehen, was sich da in den nächsten Wochen tut. Ich kann mir vorstellen, so ein Huskic hat auch Ausstiegsklauseln, ohne den jetzt da wegreden zu wollen. Aber man muss ja der Wahrheit ins Auge schauen, wenn das da nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann ja, für einen Abstiegskampf brauchst du auch entsprechend defensiv hungrige Spieler. Dann kommt es in der zweiten Hälfte der Saison ganz eindeutig daran, dass du die Spiele eben auch mal, wie sagt man immer, dreckig gewinnst oder jedenfalls mit Defensive gewinnst und so schnell sie vorne abschließen. Also gestern wurde es ein bisschen thematisiert bei Alba gegen MBC von Alex Frisch, der sagte, das Hauptproblem beim MBC ist dann in der Defensive die Hilfe, die erste Hilfe, die zweite Hilfe. Das funktioniert alles irgendwie nicht so wirklich und das ist natürlich dann irgendwann eine Sache auch der Einstellung.
Was ich auch wirklich erschreckend finde bei MBC ist, dass die Rollenspieler auch komplett fehlen. Sie haben eigentlich auch gar keine Spieler, die von der Bank kommen und da Defense bringen. Man sieht auch die Einsatzzeiten bei den deutschen Spielern. Carew spielt 15 Minuten im Schnitt und damit am meisten. Sie haben eigentlich nur drei deutsche Spieler, die richtig rotieren, die 12 bis 15 Minuten spielen. Und dann Leon Fridrizi, der eigentlich für eine ganz andere Rolle kam, also viel größere Rolle, der nur 6 Minuten spielt und eigentlich gar nichts auflegt bisher. Also denen fehlen auch einfach Rollenspieler. Also sie haben 6 Spieler, die wirklich offensiv orientiert sind. Das sind die 6 internationalen Spots und dann kommt von den deutschen Spielern auch sehr wenig. Also wenig Einsatzzeit, aber auch wenig Input. Also das ist auch sehr schwierig. Also wenn die auch 2 Ausfälle mal hätten von den 6 Leistungsträgern, wäre das extrem schwer zu kompensieren.
Was auch irgendwie seltsam ist, weil Friederici in der Preseason viel Einsatzzeit bekommen hat, ne?
Ja, genau.
Kommen wir zu den individuellen Spielern, Lukas. Also ist natürlich ein bisschen vermessen, nach dem 7. Spieltag nach einem MVP zu fragen. Aber von der Tendenz her so einen dominanten Spieler, wenn ich mir jetzt den Topscorer anschaue, das ist Kamar Baldwin aus Göttingen, kurz vor Chris Sengfelder. Rebounding Felicio auf 1, Coffee auf 2, Assists Justin Robinson, TJ Shorts. Ich weiß noch nicht genau, aus welchem Bereich sich da ich einen Spieler nehmen soll, der sich so aufdrängt als jemand, der diesen am Ende natürlich erstmal, wir haben ja noch 27 Spieltage bis dahin, aber der sich so mit diesem Titel des MVPs schmücken kann. Gibt es den ultra dominanten Spieler momentan nicht?
Nee, ich finde, den gibt es nicht. Also ihr habt es ja auch oft angesprochen. Es gibt dieses Jahr schon sehr dominante Guards. Ich finde, wir haben sehr viele dominante Spieler schon. Aber aus diesen dominanten Spielern einen Dominanten nochmal rauszupicken, das fällt mir wirklich ziemlich schwer. Also ich finde, dass Parker Jackson Cartwright wirklich, wenn ich jemanden nennen müsste, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich nennen, weil er einfach dieses Bonner Spiel extrem trägt und Bonn auch derzeit ein gutes Team ist. Ich finde wirklich, dass von ihm einfach auch alles abhängig ist. Die haben eigentlich nur zwei Kreativspieler mit Jackson Cartwright eben, mit ihm und mit Bolin, der aber schon etwas passiver ist in seinem ganzen Auftreten, mehr so solides Spiel praktiziert, und Jackson Cartwright hebt dieses Team auf ein anderes Level. Aber ich glaube, man kann da wirklich einige nennen. Ich finde auch Luke Sigma kann man auch dieses Jahr wieder nennen, der wirklich ein super Allround-Spiel bringt. Also den kann man irgendwie immer nennen. Und ja, den würde ich schon auch als einen der Hauptkandidaten sehen, ja.
Ich werfe mal einen anderen Hut in den Ring. Der Name wurde bereits genannt. Für mich ist Nummer 1 Frontrunner MVP-Kandidat aktuell, und jetzt bitte bleibt bei mir kurz, Chris Sengfelder. Wenn Bamberg, sagen wir mal, unter den ersten 4, 5 der Tabelle abschließen kann und Chris Sengfelder auf dem Leistungsniveau bleibt, ein deutscher MVP mit den Zahlen, also erstmal momentan fast 50, 40, 90, also diese magische Grenze, die es bei effizienten Scorern so ein bisschen gibt, gibt dir gutes Rebounding, und vor allen Dingen finde ich auch, Chris Sengfelder gibt dir immer mehr auch die kleinen Dinge. Der macht so viele kleine Plays an beiden Enden des Feldes, hat natürlich auch seine Inkonsistenzen immer mal wieder, aber ich finde, das hat sich deutlich verbessert. Das Durchschnittsniveau seines Spiels im Vergleich nochmal zur Vorsaison bisher. Ich hatte sehr viel mehr das Gefühl letztes Jahr, dass wenn Sengfelder mal ein, zwei Würfe verpasst hat, dass dann der Kopf hing und es nicht mehr weiterging. Und den Eindruck habe ich jetzt gar nicht mehr. Also für mich wäre der aktuell einer der absoluten Kandidaten.
Ja, also ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also Chris Sengfelder ist ja auch, das ist ja auch ganz interessant eigentlich, bei Rose Bamberg gab es extrem viele Fluktuationen in den letzten Jahren auf der Trainerposition und auch in der sportlichen Leitung. Und Chris Sengfelder ist einer aus der Zeit unter, ich glaube, Leo de Rijck hieß der Sportdirektor, der auch extrem viel Kritik erntete, auch nicht zu Unrecht wahrscheinlich, wenn man sich das Ergebnis anschaut. Aber das war eigentlich die Top-Verpflichtung, sag ich mal, der letzten Jahre wahrscheinlich. Er trägt wirklich das Gesicht von Borussia Bamberg und hat sich extrem etabliert. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er so eine Entwicklung hinlegen kann. Nach dem College dachte ich mir schon, dass der gut liefern könnte. Ich habe ihn auch damals bei ihm ursprünglich mal in Quartenberg in der MBBL spielen sehen. Und da dachte ich schon, super Typ, wirklich super Einsatz auch immer gezeigt. Bisschen zu sehr damals noch immer am Hadern mit Schiedsrichter, Mitspielern. Und das hat er irgendwie komplett abgestellt. Und spielt einfach so solide, so besonnen auch. Ich denke, dass er defensiv nicht so stark ist. Was ihn ein bisschen zum Fragezeichen macht in der MVP-Frage, weil auch Justin Robinson sehr dominant spielt und auch kein so guter Verteidiger ist. Ich würde sie sagen, dass sie offen, ich würde sagen, sind beide haben relativ den gleichen Impact auf ihr Team bisher. Aber ich sehe den Punkt natürlich sehr. Also Jackson Cartwright übrigens ja auch jetzt nicht der brillante Verteidiger, hat aber immerhin einige Steals. Ja, also ist ein Kandidat. Also letzter deutscher MVP, kann man auch eine Trivia-Frage
Ah.
ausmachen. Ja,
Wow.
ich glaube, dass wir den ganz gut in der Redaktion kennen, oder?
Der
Ich glaube
letzte
auch,
deutsche
oder?
MVP, das
Ich
ist eine
weiß,
ganz spannende Geschichte.
letzte deutsche Finals-MVP war Danilo Bartel, oder? Das
Da
musst du
würde ich
natürlich
auch
aufzählen. Ja,
zählen.
Zvedovic wurde auch mal Finals-MVP. Ich weiß nicht, in welcher Saison das war.
Ich glaube, Bartel war danach, um ehrlich zu sein.
Aber hatten wir schon mal einen deutschen also einen Regular
Ich
Season
glaube,
MVP?
Pascal Roller war Liga-MVP. Daher, aber ich weiß nicht, ob er der Letzte war. Früher hieß das auch noch so Spieler des Jahres eine Zeit lang. Ich
Ja, das
weiß nicht,
stimmt.
ob das war.
Ja.
Schauen wir das mal hier nach. Nee, Pascal Roller war der Letzte. Ja.
Ja, Pascal Roller, okay. Das ist ja mal, I don't know.
Ja,
Man denkt
sehr
immer nur, der hat den Pascal
interessant.
Roller Award erfunden, aber der war auch mal wichtigster Spieler der Liga. Also.
Er hat ihn auch nicht wirklich
War nicht
erfunden,
nur
Körny. Also
sympathisch,
es.
sondern konnte auch Basketball spielen.
Ja, das konnte er. Ja, das Thema ist sowieso interessant mit den deutschen Spielern und auch Bamberg mit Sengfelder. Die Bamberger sind die Mannschaft mit den meisten deutschen Einsatzminuten, und zwar deutlich. Das ist das einzige Team, was über 50% der Einsatzzeiten auf deutsche Spieler verteilt, mit Heckmann, der eine sehr gute Saison spielt. Ogbe ist dabei, Lockhart, alles Leute, die viele Spielanteile bekommen und wichtige Rollen im jeweiligen Team haben. Vom Gefühl her, wir haben ja in den letzten Jahren doch immer, sind wir doch sehr gut gelaufen, was die Entwicklung junger deutscher Spieler anging. Also da war immer Alba als Vorzeigemodell, aber insgesamt war der Eindruck da, dass wir uns keine großen Sorgen um den deutschen Basketballnachwuchs machen müssen. Hat sich das so ein bisschen verändert in diesem Jahr? Also haben die jungen deutschen Spieler in dieser Saison vielleicht einen schwierigeren Stand, sich durchzusetzen? Es gab ja schon die ein oder andere Kritik auch an Einsatzzeiten wieder von deutschen Spielern, auch bei den großen Teams zum Beispiel.
Ich finde es schwer zu sagen. Ich müsste da selbst noch mal genau gucken. Ich finde es sowas schwer aus dem Kopf zu sagen, weil es einfach ja, was einfach schwer zu sagen ist, genau. Aber ich finde zum Beispiel, Luke van Sloten ist ein Spieler, wo man noch drauf schauen kann. Der hat jetzt nicht den besten Start hingelegt. Da habe ich mehr von erwartet, aber bevor er die Verletzung hatte. Also ich fand, er hatte nach Preseason wirklich gut gespielt und hat sich dann leider verletzt und jetzt auch nicht ganz den Rhythmus gefunden. Ich glaube aber, dass der noch richtig durchstarten kann und Braunschweig ein sehr interessantes Team insgesamt ist. Man muss sagen, das sind jetzt keine jungen Spieler, Robin Mays und David Krämer. Also ich glaube, Robin Mays ist 27 und David Krämer 24. Ich finde aber schon auch, ich finde das gut, dass die jetzt größere Rollen haben und Robin Mays das auch sehr rechtfertigt
Ja.
gerade.
Ja.
Und ich gebe dir aber auch völlig recht. Also natürlich in Berlin, das Silva, der jetzt wirklich auch nochmal einen super Schritt macht, das ist ein junger Spieler. Aber in München zum Beispiel, na klar, Jason George, ich hätte mir da zum Beispiel gewünscht, dass der vielleicht in eine andere Situation kommt. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn der auf dem Parkett ist, also der spielt auch nicht besonders gut. Der hat auch nicht wirklich die ganz, ganz große Rolle. Und der Kinkeri hat da gestern auf der PK auch etwas gesagt. Also er erwartet einfach, wenn Jason George draufkommt, dass er das, was er machen soll, zum Beispiel in dem Moment ein Foul geben, erfüllt. Und er hat das Foul, ich weiß nicht, zu spät gegeben oder gar nicht gegeben. Aber die deutschen Spieler haben da einfach sehr kleine Rollen. Und ich finde zum Beispiel, ich denke, dass, also die jungen Deutschen, ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich nicht zu lange bindet in Vereinen, wo man sieht, dass es nicht vorangeht für Vereine. Und Karim Jallow war auch so ein Beispiel in München, der sich da nicht durchgesetzt hat und dann noch eine Saison und noch eine Saison drangehängt hat, auch Lockhart in Oldenburg. Und das tut oft nicht gut. Also wenn du siehst, du kannst dich nicht durchsetzen, finde ich es manchmal auch gut, dann den nächsten, also weiterzugehen
Ja,
oder aufzugehen.
unser Moderator, der Lüders, hat nach dem Bayern gegen Oldenburg-Spiel Andrea Trinkieri auch gefragt, warum zum Beispiel ein Yoshi Obiese dann hinten raus nicht mehr gespielt hat, als die Partie eigentlich längst entschieden war. Und das ist seine Antwort.
I believe that in order for me to put a player on the court, he has to show me something in practice. And I believe that we are making Yoshi play Roby as a point guard. And he has a couple of good games, and we are building something. So whenever there will be a chance, and they will deserve it, this is the point. Because all other players has to deserve the minutes, the role, the place for them. So I believe that there will be chances.
Ja, man muss sich anbieten im Training. Das ist ja auch die Geschichte. Das wissen wir. Wir wissen ja nie, wie ein Training abläuft bei den Teams. Also, ne, wer wie viel Einsatzzeiten bekommt. Wir haben mal, das ist ja schon auch 2, 3 Jahre her, hier mit Per Günther im Podcast drüber gesprochen, der uns klipp und klar auch gesagt hat, so ungefähr, was glaubt ihr, was da los ist? Der Kampf um die Einsatzzeiten. Es gibt schon immer starke Konkurrenz im Team und aber wir wissen natürlich nie, wer sich wie anbietet und wer sich irgendwas verdient im Training, weil wir einfach nicht dabei sind.
Ja, sehr schwieriges Thema. Also bei Yoshi Obiese muss ich aber auch sagen, der hat sich auch in Würzburg nicht groß weiterentwickelt. Und ich weiß auch gar nicht, ob bei Würzburg das große Interesse da war, den zu halten. Der hat wirklich stagniert in den letzten 2 Jahren. Und Dennis Wucherer, der wirkte wirklich sehr unzufrieden. Und ich glaube, dass bei Bayern so ein bisschen das Thema war, dass die ihm die Chance geben wollten, weil das Talent ja zweifellos da war. Da ist und ihm die Chance wirklich geben möchten, hier unter Euroleague-Bedingungen in diesem Team vielleicht nochmal auch unter einem anderen Trainingsstil nochmal ja, eine neue Chance zu suchen. Es ist sehr schwierig. Also wenn man sich anschaut, Andrea Trinchieri, jeder hat seinen Coaching-Stil, aber er ist auch einfach keiner, der Fehler einfach so akzeptiert und weiter geht's. Also der würde jetzt nicht, der rastet ja wirklich bei jedem Fehler von fast jedem Spieler auch aus an der Seite. Und der würde jetzt nicht, wenn der OBS oder auch ein Jason Jorce drei Katastrophenfehler machen, dann ist es einfach nicht sein Coaching-Stil, den dann draufzulassen und zu sagen, weiter geht's. Und das ist natürlich schon eigener Stil. Es gibt Daniel Theiss beispielsweise, der extrem viel zu hören bekam von Andrea Trinchieri, der das aber super annahm und genau in seiner Rolle sich extrem gut entwickelte. Also Andrea Trinchieri sagte auch auf der PK gestern, du musst ein Star in deiner Rolle sein und nicht andere Dinge machen. Und Daniel Theiss ist zum Beispiel ein Positivbeispiel, der das angenommen hat und Andrea Trinchieri und sich ja nahezu perfekt entwickelt hat. Und ja, ich glaube, es ist nicht einfach, der entsprechende Typ zu sein für Andrea Trinchieri, aber wenn du wahrscheinlich wirklich das machst, was er sagt und akzeptierst, dass du die ganze Zeit etwas zu hören bekommst, dann kannst du dich wahrscheinlich auch ideal weiterentwickeln, aber du hast nicht viele Bomben.
Klar. Andrea Trinchieri hat ja vor kurzer Zeit auch die 6+6-Regel kritisiert. Bitte verzeiht mir, auch ich zitiere hier mehr aus dem Kopf als von einem echten Zitat. Aber im Prinzip sowas gesagt wie, wir haben nicht genug starke deutsche Spieler in der Liga. Was würdest du dem Argument entgegenbringen?
Ja, ich finde das nicht richtig. Ich hab das auch schon mal auf Twitter geschrieben. Ich fand das schlecht, die Aussage, denn die BBL hat keine striktere Regulierung von allen heimischen Spielern als andere Ligen. Und in Israel beispielsweise muss man in einen Fonds einzahlen, um mit 5 internationalen Spielern überhaupt spielen zu dürfen. Finde ich nicht richtig, aber es gibt da deutlich strengere Regulierungen. In der Türkei wurde von 6 auf 5 internationalen Spielern, glaube ich, vor 2-3 Jahren, ich weiß nicht, ob es hier so noch so ist, aber es wurde auf jeden Fall mal gemacht, runtergeschraubt. Und ich finde, wenn man sich die Debatten anschaut vor ein paar Jahren, war ja immer die Diskussion auch damals schon, als die Quote langsam hochgeschraubt wurde, wird die Liga ihr Level halten? Und natürlich gibt es andere Faktoren, zum Beispiel die Cars sind deutlich gestiegen, aber das Level der Liga ist deutlich gestiegen, trotz oder wegen der Quote. Ja. Und wir haben einige NBA-Spieler und ich glaube, es ist einfach wirklich einheimische Spieler zu haben. Ich finde, man könnte schon wirklich auf eine Homegrown-Quote auch gehen, denn das finde ich eher ein bisschen zeitgemäßer, als wirklich nach Nationalitäten zu unterscheiden. Aber das wäre dann kein großer Unterschied. Ich finde, es ist wichtig, dass man Durchlässigkeit hat vom Nachwuchsprogramm in den Profibereich. Denn damals, es gab da eine Zeit in den 2000ern, da gab es so eine Quote, die eigentlich gar nicht nach Deutsch oder einheimisch oder homegrown unterschieden hat, sondern nur nach Nicht-EU-Land und nach EU-Land und Cotonou-Staat. Und da gab es kaum Einsatzzeiten deutscher Spieler. Also du hast Nachwuchsarbeit damals umsonst verrichtet. Also es gab einfach keine Perspektive, in den Kader zu kommen. Du hast dann einen günstigen Spieler geholt vom College beispielsweise, der natürlich schon ein bisschen reifer ist, weil er älter ist, aber nicht so viel Potenzial hat. Und das ist natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht für den Nachwuchs. Und ich finde, dass sich mit der Quotenregelung das deutlich verbessert hat, die Durchlässigkeit, und dass sich das auch auf die Qualität der Liga positiv geschlagen hat.
Und es geht halt, das sieht man jetzt, finde ich, auch wieder sehr aktuell. Sorry, Curly, dass ich ja nochmal unterbreche. Ich wollte übrigens noch sagen, der letzte deutsche Finals-MVP war übrigens tatsächlich Nihat Jedovic. Der war ein Jahr nach Danilo Bartlich, hat es andersrum im Kopf. Aber man sieht, denke ich, dass es viel mehr an der Mentalität als Organisation liegt. Ich meine, wir haben die Finals aus dem letzten Jahr und die großen Rollen, die junge deutsche Spieler bei Alba Berlin in entscheidenden Momenten da gespielt haben, noch im Kopf. Wir sehen es jetzt, finde ich, auch an Franz Wagner, der, nachdem er in der Preseason in der NBA so ein bisschen Probleme hatte, wirklich jetzt sein volles Potenzial da auf das Parkett legt. Wir hatten natürlich nicht nur den Monster-Dunk, den er gegen die Minnesota Timberwolves hatte, sondern in dem Spiel hat er auch 5 Dreier getroffen, super fluider Scorer, der sofort in dieses System passt. Und ich glaube, das liegt zu großen Anteilen weniger an der College-Ausbildung, obwohl er da natürlich auch viel Spielzeit bekommen hat, und vielmehr an den Erfahrungen, die er jung schon auf allerhöchstem Niveau in der Euroleague gesammelt hat. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es bestimmte Coaches gibt, die diese Art von Herangehensweise an junge Spieler und junge und Spielsysteme fördern wollen, mit Absicht, und dementsprechend so wie eben Coach Aito oder jetzt auch Israel Gonzalez dann die Fehler mit in Kauf nehmen, die notwendigerweise passieren müssen, damit ein Spieler besser wird. Und es gibt den anderen Ansatz zu sagen, ich will einfach innerhalb meines gecoachten Spiels 0,0 Fehler haben und jeder, der einen macht, sitzt dann sofort wieder auf der Bank. Ich will nicht bewerten, was richtig ist, für den Ansatz, ein Spiel zu gewinnen, aber ich weiß auf, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Methode besser ist, um junge Spieler weiterzubringen, und eine schlechter.
Ja, also das ist auch ganz interessant. Es gibt sehr wenig, es gibt auch in der Euroleague, muss man sagen, sehr wenige Teams, die aktiv wirklich auf Euroleague-Level junge Spieler einbinden. Also Real Madrid ist ein absolutes Positivbeispiel, muss man sagen. Man muss auch sagen, die holen sehr früh Spieler aus aller Welt und wahrscheinlich auch schon für viel Geld. Und trotzdem ist das ein sehr positives Beispiel mit Usman Garuba, auch jetzt mit Vukcevic wieder oder anderen Spielern. Ich fand auch sehr interessant, ich habe einen Podcast gehört im Frühjahr 2020, einen italienischen mit Daniele Vallesi, ich kann auch ein bisschen Italienisch, weil ich das mal in der Uni gelegt habe, und er hat da gesagt, dass er mit Andrea Trinchieri häufig bei Partizan gesprochen hat, und dass Trinchieri ist, Vallesi hat es auch selbst gesagt, dass er es sehr kritisch sieht, dass in Deutschland jeder automatisch alle Ausrüstung bekommt vom Verein. Jeder bekommt einen Trainingsanzug von der BBL-Mannschaft. Jeder bekommt alles Mögliche von der BBL-Mannschaft, wie der beste Spieler. Und bei Partizan ist es so, dass Spieler halt gar kein Trikot bekommen oder gar keinen Trainingsanzug, wenn du nicht zum festen Kern der Mannschaft gehörst. Und da sah man auch so die Einstellung. Da hört man auch die Einstellung von Vallesi und Kinkeri heraus. Und das ist einfach der Stil. Also wie du sagst, Basti, also ich bewerte das gar nicht, sondern das ist einfach der Stil, dass jeder sich überhaupt auch einen Spot im Training hart erarbeiten muss bei Trinchieri. Und im Endeffekt, ich finde es schon ein bisschen schade, weil ich denke, dass Carignano auch ein Beispiel war in München vor der Trinchieri-Zeit, was ja auch, glaube ich, Marc Pesic mal in der Big kritisiert hat, sich selbst kritisiert hat, dass der es nicht reingeschafft hat. Also das Potenzial ist ja da. Und ich glaube auch von Jason Jones, wir sehen das nicht im Training, das stimmt. Aber es ist schon auffällig, dass da wenig ganz junge Spieler in München den Schritt schaffen, um wenigstens mal ein bisschen Konstanz in den Minuten zu haben und Spielanteil.
Lukas, was für eine Überleitung.
Ach, die Überleitung ist nicht so heute gekommen.
Ja, aber wir fühlen doch jetzt schon wieder die Devotion, wenn wir uns um die Euroleague kümmern. Wir wollen natürlich immer einmal die Woche so einen kleinen Mini-Roundup machen, was in dieser Euroleague abgeht. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, beim letzten Spieltag, da hätte auch jede Partie, hätte ich auch andersrum wetten oder tippen oder prognostizieren können. Also, dass Moskau verliert zu Hause gegen Fener. Panathinaikos macht 48 Punkte bei Roter Stern. Gut, Armani schlägt Barcelona, okay, da kann man mit leben. Aber dann eben auch Anadolu verliert zu Hause gegen Zenit und solche Geschichten. Also geht's eigentlich noch ausgeglichener als diese Euroleague? Mal abgesehen von Žalgiris Kaunas, die da wirklich momentan mit 0 Siegen am Ende stehen.
Ja, also es ist wirklich ganz spannend. Auch irgendwie spannend, dann nach der These dann sich die Tabelle anzuschauen, die eine komplette Dominanz einzelner Mannschaften zeigt. Also Platz 1 bis Platz 6 haben mindestens eine Bilanz von 6-2 Siegen. Mhm. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, ist wirklich alles möglich. Also ich sehe da auch die komplette Ausgeglichenheit. Und ganz spannend ist halt auch, dass Anadolu Efes, die sind für mich die Überraschung der Saison und halt im negativen Sinne, bei 2-6 Siegen stehen und
mit einem unveränderten Kader so als Euroleague-Champion, also tatsächlich.
Ja, eigentlich fast gar nicht. Ja. Die haben sogar noch, also sie hatten Kronoslav Simon verletzt, wo auch und Miocic war auch verletzt, wo auch Ataman gesagt hat, okay, Simon, der hat eigentlich alles zusammengehalten in den letzten Jahren. Der ist aber jetzt inzwischen zurück und es läuft trotzdem nicht. Und Villeurbanne ist genau das Gegenbild. Also die haben 6-2 Siege und die hätte ich nie im Leben da oben erwartet. Es ist ganz spannend. Also es ist sehr ausgeglichen von einzelnen Spielen her. Alles kann passieren. Aber die Teams, die jetzt da unten stehen, weil eben die Teams da oben schon einige Siege haben, die stehen auch unter Druck. Und auch die Bayern stehen jetzt schon ein bisschen unter Druck. Auch wenn ich denke, dass die Entwicklung ganz gut ist.
Ja, in jedem Fall eine extrem spannende und ausgeglichene Geschichte. Die Deutschen spielen jetzt in dieser Woche. Also wir haben nochmal, wenn wir rückblickend auf letzte Woche, Basti hat uns schon den Eindruck gegeben oder den Einblick vermittelt, dass die Bayern das Spiel gegen Real hätten gewinnen müssen. Berlin hat in Kaunas gewonnen. Ich will nicht sagen Pflichtsieg, weil nichts ist Pflicht in der Euroleague, sondern das ist alles hart erarbeitet. Die kommenden Aufgaben sind natürlich extrem interessant. Alba Berlin gegen Anadolu. Am 11.11. um 20 Uhr, also 19.45 Uhr, dann bei Magenta Sport, und die Münchner spielen in Monaco am Freitag, dann am 12. um 20 Uhr. Von dir noch eine Einschätzung, wie du die Chancen siehst von Berlin. Kann man jetzt tatsächlich Anadolu in der Woche mal packen?
Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, dass es sehr schwierig wird. Also es ist halt wirklich. Das ist halt diese Klassiker-Einstellung zu denken, so, irgendwann muss der Knoten bei FSW platzen. Daher würde ich sie schon noch favorisiert sehen, aber klar, sie haben bisher überhaupt gar keinen Rhythmus aufgebaut, daher sehe ich die Chancen bei Berlin schon. Ich glaube auch einfach, bei FS ist ein großer Punkt, dass Leistungsträger, das sind nicht mal unbedingt die absoluten Top-Leistungsträger, aber einzelne Leistungsträger sind da schon in einem ja relativ fortgeschrittenen Alter. Also zum Beispiel Kronoslav Simon, da müsste ich jetzt mal nachschauen, ich glaube, der ist 36 oder so und hat auch jetzt regelmäßig die letzten Jahre über 30 Minuten gespielt. Der ist, der ist ja,
36 ist er, ja.
Auch Brian Dunstan, der jetzt auch, glaube ich, wieder verletzt ist, ist Jahrgang 86 und andere Spiele, Mo Hermann ist Jahrgang 88 und sie haben wirklich wichtige Leistungsträger, wo man auch vermuten könnte, auch Rodrigo Bois, Jahrgang 88, dass sie langsam nach unten gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Fall ist. Aber ich glaube, dass sie gegen Berlin trotzdem wirklich diese Mentalität an den Tag bringen könnten. Das müssen wir gewinnen. Aber es ist halt überhaupt nicht garantiert, weil es im letzten Spiel auch nicht passiert ist. Daher hat Berlin auf jeden Fall eine Chance.
Ja, und sie haben
einfachste Quizfrage an euch beide. Oh. Wer als Erster antwortet, ist der bessere Experte. Wie heißt momentan der Top-Rebounder der Euroleague?
Luke Sigma.
Wow. Tja, Lukas, also an Basti dann
ich
noch.
Ich komme wieder auf.
Naja, wir haben im Vorlauf von Bayern gegen Real ungefähr eine halbe Stunde über die besten Rebounder der Liga gesprochen. Also,
ja, aber ich habe einen unfairen Vorteil. Wenn wir schon mal einen aus dem deutschen Team an der Spitze haben, Luke Sigma tatsächlich ist momentan da der Top-Rebounder. Und die Antwort von Andrea Trinkieri, ob er an die Playoffs glaubt.
I didn't hear you, but I will answer something, okay?
Ah, das war der falsche Trinkieri.
Ja. Nee, doch, das stimmt, passt schon. Das passt schon.
Aber hier, pass auf.
The right answer is Playoffs of Euroleague. Ziel? No, it's a dream. And we all work for dreams.
Ja, mit Trinkieri, wenn manche sagen werden, ihr spielt immer die Trinkieri-O-Töne, aber der sagt wenigstens so Dinge, die einem im Kopf, die einfach hängen bleiben, so ein bisschen. Das in jedem Fall. Die Aufgaben der beiden Deutschen in dieser Woche. Worauf sollen wir noch achten in der Euroleague? Was ist momentan so, was ist so das Herausstechendste? Gibt es auch da einen überragenden Spieler? Also wenn ich mir jetzt, wir haben letzte Woche Okobo so ein bisschen ins Licht gestellt von Villeurbanne, Topscorer momentan. Ist das derjenige, der das über eine ganze Saison durchziehen kann?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, gerade beim ganzen Villeurbanne-Team tue ich mich gerade schwer, weil sie einfach so stark gestartet sind und ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Mhm. Ich hätte ihn auch nicht auf der Rechnung gehabt. Das kann sich schon ein bisschen normalisieren noch. Was heißt schon normalisieren? Aber bisher ist er wirklich, finde ich, ein überragender Spieler. Ich finde auch, obwohl es bei Moskau nicht wirklich gut lief bisher, ist Will Clyburn auch zu nennen, der wirklich sehr dominant spielt. Und ich finde das sehr beachtlich, weil er einen Kreuzbandriss hatte vor anderthalb Jahren und oder vor 2 Jahren inzwischen und ist einfach wieder komplett der Alte. Andere Spieler, ja, Luke Sigma finde ich wirklich beeindruckend. Man muss sagen, bei Berlin haben einige Neuzugänge gerade offensiv Probleme gehabt, sich da wirklich jetzt einzufinden. Bisher ist jetzt ein bisschen besser geworden teilweise. Und Luke Sigma hat wirklich es geschafft, unter diesem Druck wirklich das Team jetzt noch mehr zusammenzuhalten, noch einen Schritt draufzulegen. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Ganz interessant finde ich auch so Spieler, ja, so große Namen halt, die jetzt in die Euroleague kamen und wo es ganz oft eben so ist, entweder schlagen die Top ein oder die schlagen überhaupt nicht ein. Da denke ich so an Kenneth Faried beispielsweise bei Moskau. Mhm. Das wird auch interessant, wie der sich da entwickelt. Dann OJ Mayo bei in Kazan. Und das finde ich auch noch ganz interessant, wie was aktuell spielen sie beide schlecht, muss man sagen. Ob die noch eine gute Rolle da spielen werden. CSKA Moskau insgesamt auch interessant, so nach dem Start. Ich finde auch, sie stehen bei 4-4, aber ich finde das Team eigentlich deutlich besser als 4-4, was den Kader betrifft. Und Johannes Puppen da natürlich auch noch einer, der zu nennen ist, der, finde ich, wieder eine gute Saison spielt. Und das finde ich wirklich top. Also Johannes Vogtmann, wie der sich da durchgebissen hat bei zwei verschiedenen Euroleague-Teams über mehrere Jahre, das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Und ja, den wollte ich auch nochmal nennen als einen der Spieler, der wirklich einen super Eindruck macht bisher in dieser Saison, auch wenn der jetzt vielleicht nicht MVP-Kandidat ist.
Ich würde sagen, also meine Überschrift über die bisherige Euroleague-Saison wäre tatsächlich so ein bisschen raus mit der alten Garde, rein mit der neuen Garde. Was die absoluten Topspieler angeht. Also wir haben über Elio Kobo gesprochen, wir sprechen über Oscar da Silva, wir haben Daryl Mason Jr., der bei Panathinaikos Athen aktuell einer der besten Scorer der Liga ist. Das sind alles junge Spieler, während viele von den älteren Stars so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben. Also wir haben gerade über Anadolu Efes gesprochen. Shane Larkin zum Beispiel, ja eigentlich zuverlässig einer der Stars der Liga. Nicht mit einem guten Saisonstart. Ähnlich ist es auch bei Mike James, der noch nicht wieder auf dem Mike James-Level ist, das man so kennt. Klar haben wir noch ein paar von den absoluten Stars, die auch super performen, wie zum Beispiel Nikola Mirotic für den FC Barcelona. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen eine Umbruchssaison werden könnte, wenn wir dann am Ende darauf zurückblicken.
Ja, ganz interessant. Ja. Also Vasilis Panoulis hat ja auch aufgehört im Sommer, so ein bisschen auch passend zum Umbruch. Das war ja irgendwie der König von Europa so ein bisschen. Das ist ja sogar der Lieblingsspieler von Luka Doncic gewesen. Und ja, ist ganz interessant. Also bei Da Silva finde ich es wirklich phänomenal. Also der Typ hat letztes Jahr noch am College gespielt. Und der kommt dann rein, okay, erstes Euroleague-Spiel, ich glaube 20 Punkte oder so. Und dominiert das Ganze einfach mal. Ja, ist ganz interessant, einfach wie die neuen Namen so ein bisschen die alten Namen verdrängen. Ganz interessant finde ich dann auch, dass so ein älterer Name, James Nunnally, der eigentlich immer so ein Rollenspieler war, jetzt plötzlich einer der besten Spieler der ganzen Euroleague bisher ist. Das ist wieder so ein bisschen so ein, ja, das ist so ein, noch eine eigene Kategorie, also so ein älterer Name, der eigentlich die letzten Jahre immer so ein reiner Rollenspieler war, der jetzt plötzlich einer der dominanten Spieler ist. Aber ja, das ist ganz interessant, dieser Wechsel, ja.
Ich sehe halt wahnsinnig gerne und freue mich da extrem drüber, weil ich ihn total mag, die Leistung auch von Maodo Loh. Also der trägt ja die Mannschaft auch offensiv, siebtbester Scorer momentan in der gesamten Euroleague. Ich hoffe nur, dass der nicht irgendwann mal so wegknickt, also nicht im physischen Sinne, sondern eher so ja körperlich gesehen, dass der das alles durchhält, weil das ist schon ein Riesenprogramm, was der da gerade abspult, finde ich, für Alba und ist auf einem Niveau, was Punkte und Offensivqualitäten angeht, wie ein Mirotic. Also das ist schon richtig stark.
War in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Saisonverlauf bei Maodo Loh in der Euroleague. Also auch als er noch beim FC Bayern Basketball gespielt hat. Da immer eigentlich sehr, sehr starke Saisonstarts und dann irgendwann kommt so ein Low, aus dem er sich dann, pardon the pun, by the way, das war nicht beabsichtigt, wo er sich dann auch oftmals nicht so richtig wieder draus befreien konnte. Also ich glaube, da wird es vor allen Dingen darauf ankommen, dass er dieses Level halten kann.
Ja. Wir werden ihn mal auf die Gästeliste setzen für die nächsten Wochen, denn einmal im Jahr ist immer mal Odo-Lo-Zeit hier bei Abteilung Basketball. Beim vorletzten Mal da Nudeln gekocht dabei, also ist auch immer recht unterhaltsam. Ja, ich glaube, Lukas,
die habe ich auch gespürt, auf jeden Fall hier.
Du hast die Devotion gespürt, du hast dich tapfer geschlagen bei deinem Einstieg bei Abteilung Basketball. Wir haben dein Basketballfachwissen aufgesogen. Und
Körni, wir müssen ja noch vorausschauen auf den Pokal.
Den Pokal müssen wir jetzt, ich habe sozusagen die Euroleague eingeklammert, weil ihr mir diese Überleitung so einfach gemacht habt. Aber jetzt können wir zum Pokal, das ist richtig. Wir schmeißen den Pokal jetzt hinten raus noch in die Waagschale und gehen jedes einzelne Spiel, sind ja auch nur vier in der Tat.
Wir gehen jedes Matchup einzeln durch. Point Guard gegen Point Guard, Shooting Guard gegen Shooting Guard.
Genau, die eigentliche Geschichte ist ja, dass wir jetzt das Viertelfinale korrekt vorhersagen, wer gewinnt gegen wen und warum. Und beginnen, Lukas, mit Braunschweig gegen Frankfurt. Das könnte ein kurzer Vorbericht werden von dir.
Ja, also ganz interessant, weil ist ja auch wieder, dass man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen EBL-Spieltag und Pokal, weil am Freitag noch als Vorlauf Oldenburg gegen Bamberg kommt, was irgendwie so nach Pokal-Halbfinale klingt, aber was gar kein Pokalspiel ist. Braunschweig gegen Frankfurt haben im ersten Spieltag gegeneinander gespielt und Braunschweig hat mit 13 so hinten heraus gewonnen. Ich finde, dass beide also vor allem Braunschweig ist sehr unberechenbar. Die spielen teilweise Top-Basketball spektakulär, brechen dann aber komplett ein. Die sind einfach nicht konstant. Die spielen auch extrem schnell, die schnellste Pace. Und ich glaube trotzdem, dass sie Frankfurt schlagen werden, weil Frankfurt in meinen Augen offensiv einfach insgesamt nicht gut genug ist und gute Phasen zu kontern, die Braunschweig durchaus mal hat. Frankfurt natürlich ist ein bisschen besser gewesen zuletzt bei, aber ich würde trotzdem eher auf Braunschweig kippen. Ja.
Basti, Widerspruch wahrscheinlich nicht, oder?
Kein Widerspruch von mir. Es ist tatsächlich ganz interessant. Wir haben uns da schon privat drüber unterhalten, Lukas und ich, aber auf der Most Fun to Watch Liste sind die Löwen Braunschweig, glaube ich, ganz oben aktuell in der Liga, aber es fehlt noch daran, die Spiele dann auch zu beenden. Also zum Beispiel, ich habe das Spiel in Crailsheim kommentiert, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Also es musst du eigentlich gewinnen, aber sie schaffen es noch nicht ganz über diese letzte Hürde zu kommen. Aber ich muss schon sagen, die Braunschweiger sind sehr viel besser, als ich sie erwartet hatte vor der Saison. Dementsprechend auch mein Favorit in diesem Spiel.
Samstag, 13.11. 17.45 Uhr beginnt die Berichterstattung Braunschweig gegen Frankfurt. Um 20.15 Uhr dann im Anschluss Medi Bayreuth gegen Alba Berlin. Die Berliner ja unter der Woche, ich weiß gar nicht, spielt Medi auch im sagenumwobenen
FIBA Europe Cup? Die spielen am Mittwoch zu Hause.
Mittwoch zu Hause, okay.
Ja.
Also beide mit der internationalen Geschichte unter der Woche. Ja, aber Bayreuth hat natürlich schon einen recht kleinen Kader momentan. Verletzungsprobleme, angeschlagene Spieler, Jana Riösa wird nicht zurückkommen erstmal. Also reicht das, um Alba Berlin zu schlagen in einem Pokalviertelfinale?
Ich glaub's nicht. Ich finde Bayreuth generell trotz der Probleme ein bisschen enttäuschend. Also Marcus Thornton, der findet überhaupt gar nicht in die Saison rein. Also der wirft, glaube ich, 20% Dreier bisher. Von dem brauchen sie deutlich mehr. Ich glaube, dass Bayreuth zu Hause, wo wirklich immer ordentlich Betrieb ist, schon Möglichkeiten hat, das Spiel länger knapp zu halten. Aber ich glaube, dass Berlin einfach zu stark ist insgesamt.
Ja, also normalerweise lässt Berlin bei solchen Geschichten wenig bis gar nichts anbrennen. Bayreuth ist, das muss ich immer sagen, eine gar nicht so einfach zu spielende Halle für ein Gastteam. Das ist ein sehr intensives Publikum, eine Stimmung, die nicht schlecht ist, also die sogar sehr gut ist, um ehrlich zu sein. Und wir haben gesehen, dass Bayreuth durchaus, wenn sie mal ein bisschen einen Lauf haben, schon was bewegen können. Aber die Rotation ist doch verflixt kurz. Und ich glaube nicht, dass das gegen Bayreuth gegen Berlin in irgendeiner Form reichen könnte. Ja, dann haben wir ein Spiel am Sonntag dann um 18 Uhr, also 17:45, ich sage mal 18 Uhr Tipp auf 17:45 mit den Niners aus Chemnitz gegen den FC Bayern München. Das klingt so ein bisschen nach Spannung irgendwo, weil Chemnitz super Atmosphäre daheim. Ja, sie haben auch schon enttäuscht zu Hause gegen Bayreuth. Das Spiel habe ich gesehen, das war jetzt auch nicht so prall. Aber jetzt in Ludwigsburg gewonnen mit einer extrem guten Teamleistung über 40 Minuten. Also wirklich überzeugend gegen Ludwigsburg. Besser gereboundet als die MAP-Riesen. Kann da was gehen?
Ja, ich glaube, da kann was gehen. Ganz interessant ist auch dieses Duell Rodrigo Pastore gegen Andrea Trinchieri. Ja. Die sind ja wirklich auch gut, glaube ich, befreundet. Und Pastore hat hospitiert, glaube ich, in Bamberg bei Trinchieri nicht viel, aber die kennen sich auf jeden Fall sehr gut.
Die kennen sich gut, ja.
Das Chemnitzer Publikum ist halt wirklich so ein Publikum, selbst egal welches Spiel, irgendwie jedes Spiel ist für die das Finale Spiel 5. Die legen alles in die Waagschale. Mhm. Und da wird auf jeden Fall ordentlich was los sein. Ich muss sagen, Chemnitz spielt sehr unangenehm. Sie spielen auch teilweise teilweise operieren sie auch mit relativ vielen Switches und sind defensiv auch bisher echt gut. Also eines der besseren Defensivteams. Platz 6 im Defensivrating. Offensiv bisschen Turnover-lastig. Sie wollen immer den besten Wurf herausspielen, haben auch immer gute Zweierquoten, aber haben auch häufig Turnover. Die Frage wird sein, ob Bayern es schafft, ob Chemnitz es schafft, offensiv nicht gegen diese Bayern-Defense, die sehr, sehr gut ist, komplett irgendwie gar keine Lösung zu finden und dann den Ball einfach wegzuschmeißen. Das wird halt die Frage sein. Ich glaube, dass Bayern gewinnen wird. Ich glaube aber, dass es knapp wird. Und ich glaube, kann mir wirklich vorstellen, dass da eine Überraschung bei rumkommen könnte. Denn Chemnitz spielt nicht in irgendeinem vierklassigen oder fünfklassigen internationalen Wettbewerb noch mit unter der Woche. Also gegen vierten Spiel und werden taktisch auch top vorbereitet sein.
Ja. Ja, ich denke auch, dass da was passieren könnte. Also das ist eine ganz interessante Partie. Dann haben wir noch zum Abschluss, dann um 20.15 Uhr, Crailsheim gegen Würzburg.
Das ist mit Sicherheit das ausgeglichenste Duell von all dem. Ja. Also beide Teams mit guter bis sehr, sehr starker Offensive. Also die Crailsheimer sind ja momentan das beste Offensivteam der Liga und mit durchschnittlicher bis eher schwacher Defensive. Für mich aktuell Crailsheim die Mannschaft, die so aussieht, als hätten sie es ein bisschen mehr beisammen, hatten jetzt natürlich diesen super Blowout-Sieg gegen Gießen. Es ist für mich wirklich interessant zu sehen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Lukas, dass Crailsheim ja den Coach gewechselt hat, sehr prominent, Thomas Isalo, der für sein System und seine schnelle Spielart bekannt war, gegen Sebastian Gleiben. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich an dem Spielstil nicht wahnsinnig viel verändert hat. Es fühlt sich wieder an wie so ein Crailsheimer Team, oder?
Ja, also ich finde das wirklich auch extrem spannend, denn Gleim war ja in Frankfurt auch eher dafür bekannt, extrem langsam zu spielen und vor allem defensiv betont zu spielen. Offensiv ging da eigentlich gar nichts in den beiden Jahren. Und jetzt ist es eigentlich so, dass das Crailsheimer Spiel bleibt. So ein bisschen wie beim MBC, egal wer der Trainer ist, das Spiel bleibt derselbe. Und so ist es tatsächlich bisher. Das ist wirklich interessant. Also sie haben im ersten Spieltag auch gegeneinander gespielt, Würzburg gegen Crailsheim. Da war es sehr ausgeglichen zur Halbzeit. Es war so ein richtiges Highscoring-Spiel. Ich glaube, Crailsheim hat am Ende 114 Punkte oder so gemacht. Mhm. Und dann nach der Halbzeit hat Würzburg einfach das Spiel verlassen, mal ganz kurz. Auch nicht mal direkt nach der Halbzeit, sondern erst so 5 Minuten nach der Halbzeit. Kam plötzlich ein 20-0-Lauf für Crailsheim oder so und haben das dann mit 22 gewonnen. Würzburg ist auch so ein Team, ja, ich weiß nicht so recht, für was die stehen bisher. Und das hat mit den Verletzungen zu tun. Also die hatten Cavaccio, einen richtigen Flat-Center und Parodi, einen Pass-First-Point-Guard. Und die haben sich halt beide schwerer verletzt. Und jetzt haben sie stattdessen einen Vierer geholt, statt Cavaccio einen reinen Werfer, Yellow. Und eher so ein Scoring-Point-Guard mit Karen Johnson, der jetzt nicht mehr Scorer ist wie damals, aber immer vor allem Korb attackiert. Und die suchen halt ihre Identität noch so ein bisschen. Und irgendwie sind sie so eine Wundertüte, können Bayern mal mit 20 weghauen letztens, aber können dann auch gegen jeden verlieren. Ich denke, ich denke, Kreilsheim ist vielleicht ein bisschen stabiler, auch wenn da auch immer mal wieder Niederlagen da waren gegen Bayern, die jetzt nicht unbedingt BBL-Niveau haben. Ich weiß, die spielen die unter der Woche, aber habe ich es jetzt auch nicht richtig.
Die Würzburg? Kreilsheim spielt ja auch.
Müssten auch spielen. Ich schaue es gerade nach. Die müssten aber der Logik entsprechend auch spielen diese Woche. Und das tun sie auch am Mittwoch, allerdings auswärts in Minsk.
Okay.
Das ich klingt glaub, dass, nach Reisestress.
Ja, ich glaube, dass Kreilsheim gewinnen wird. Und zwar auch ein Faktor ist so ein bisschen. Ja, ist, das mit Heim und Auswärts ist teilweise auch immer ein bisschen Aberglaube, aber es ist schon Fakt, dass ein Heimvorteil mit Fans was ausmacht. Sieht man auch bisher, Würzburg hat alle ihre Spiele bisher zu Hause gewonnen, also 3-0 zu Hause und auswärts 0-4. Daher würde ich schon Kreisheim dann auch eher vorne sehen, auch dass sie ein bisschen mehr ihre Identität bisher haben. Es ist natürlich Wahnsinn, dass TJ Schwartz da Tag für Tag, also Spiel für Spiel da abreißen muss. Und er muss es auch, weil sie eigentlich gar kein Backup für ihn haben. Aber ich glaube trotzdem, dass der Heimvorteil und das bisschen gefestigtere System den Ausschlag für Kreisheim geben werden.
Diese kleinen Point Guards in Kreisheim, ich weiß nicht, was die da machen, ob die da irgendeine Art von Allen Iverson-Trank haben oder die ganzen Kabinengänge zugehangen sind mit Fotos von dem. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist wirklich seit Jahren, ne? Frank Turner, ja. Dwayne Russell, Trey Bell Haynes und jetzt TJ Shorts.
Ja, Wahnsinn.
Okay, liebe Kinder, dann haben wir das gelöst. Alle Viertelfinalspiele durchexerziert am kommenden Wochenende. Also je nachdem, wann man diesen Podcast hört, natürlich 13. 14. November wird es sein mit dem Magenta Sport BBL-Pokal. Tatsächlich am Freitag davor, Lukas hat es angesprochen, ein nicht ganz unwichtiges Spiel für den einen oder anderen Fan und Beteiligten der EWE Baskets Oldenburg, das Heimspiel gegen Bamberg. Um dann dieses Wochenende einzuleiten. Aber das ist, wie gesagt, kein Pokalspiel. Auch, ist mal so ein bisschen verwirrend. Gut, an dieser Stelle, Lukas, ganz lieben Dank für deine Zeit. Mach weiter so. Also vor allen Dingen auch mit deiner zweiten Karriere. Werd einfach irgendwann Hochschulprofessor. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Vielen Dank.
genau. Und liebe Grüße in den Norden, Halbnorden. Ist das Norden genau?
Ist das ja, richtig? Es ist schon Norden. Also ich bin in der Fechtergegend.
In der Fechtergegend, ja. Okay. Das kennen viele immer nur von der A1 als Autobahnabfahrt, aber man kann da tatsächlich auch prima wohnen. Gut, alles klar. Gute Zeit und
ja, euch auch.
Liebe Ciao, Grüße.
Ciao, Lukas. Danke dir.
Ja, danke.
Ich hätte natürlich jetzt auch noch ein Quiz gehabt, aber...
Ich schätze, ich bin nicht qualifiziert für dieses Quiz.
Naja, also er hat sich ja gut geschlagen vorhin, der Lukas. Also er wusste ungefähr, worauf ich hinaus will. Insofern, das ist ja auch ein cleveres Bürschchen.
Ja, du wolltest vor allen Dingen auf Hagen hinaus. Das hat sich durchgezogen.
Das hat sich tatsächlich durchgezogen, ne? Genau. Ich habe tatsächlich jetzt die Statistiken vom Birdie hier vor mir. Wenn ich die jetzt vorlese, werde ich gekillt. Dann klingelt es an der Haustür. Aber muss ich ihm auf jeden Fall schicken. Ist das nice.
Wunderbar. Ja, kann man ja eine Grafik basteln lassen. Du kommentierst ja bestimmt bald wieder mit Birdie. Kannst ja heimlich vom Grafikdepartement so eine kleine Bauchbinde vielleicht machen lassen.
Da stehen sie, die Zahlen doch. Interessant. Ja, haben wir noch was auf dem Herzen, Basti? Oder wo sind wir denn angekommen? Bei einer Stunde und hoppala, doch viel länger
25
als
ungefähr, ja. Oh. Aber ist vergangen wie im Flug. Nur Sport heute. Keine Comedy, keine Küchentipps.
Keine Küchentipps, 100%
Sport.
Keine Gitarre.
Schreiben wir ab sofort auf die Verpackung. Schreiben wir mit auf das Bild.
Ja, genau. Also wenn überall Gluten und laktosefrei steht, dann müssen wir demnächst draufschreiben, heute Comedy und Gitarren und Küchentipps frei.
Es gibt auch bald von der Stiftung Warentest so eine Ampel für Basketball-Podcasts. Wie viel Gitarren-Content?
Ja,
Rot heißt zu viel.
Den Nutri-Score wird zu einem Basketball-Score. Wie viel Basketball war drin? Da hätten wir heute die grüne Ampel, würde ich sagen, oder?
Ja, das müssen wir so beibehalten.
Also tatsächlich gibt es nur noch Hawaii hinten raus und das Ende an diesem Montag der Abteilung Basketball. Ganz viel Sport. Der einzige Hinweis war das Mikrofasertuch zum Fensterputzen von Ilona. Also mehr können wir euch auch nicht geben, liebe Freunde des Basketballs. Basti, wo hören wir dich in dieser Woche? Was ist dein Auftritt?
Gar nirgendwo. Ah. Ich bin, glaube ich, raus. Also,
willkommen im Club, weil ich bin auch nirgendwo. und bin dafür aber am Wochenende in Hagen und werde sogar die Körnerstraße entlang fahren, um ehrlich zu sein. Da kommt man gar nicht. Ja, es ist so. Es ist die zentrale Straße in Hagen.
Kleiner Nostalgieausbruch. Oh, ich habe fast vergessen. Also ich bin nicht im Pokal, wollte ich sagen. Ah, okay. Ich bin schon international, ich mache Eurocup am Mittwoch.
Den Eurocup am Mittwoch, Hamburg oder Ulm?
Hamburg.
In?
Lietkabelis.
Lietkabelis, es geht nach Litauen. Schön für dich.
Yes.
Dann pack was Warmes ein. Gute Zeit, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
We treat people here with complete respect. This is Germany.